Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine entspannte Woche. Und ich hoffe natürlich ganz, ganz inständig, dass du vielleicht aus den letzten Podcast-Folgen irgendetwas Hilfreiches für dich mitnehmen konntest oder dass der Podcast generell hilfreich für dich ist. So, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ansonsten dranbleiben, irgendwann kommt die hilfreiche Folge, hundertprozentig. Und ich möchte von vornherein direkt einmal ankündigen, das hier ist eine kleine Spezialfolge, denn ich habe nicht so ein richtiges Thema vorbereitet. Ich bin selber ein bisschen gespannt, was heute passiert, denn es begab sich, dass vor geraumer Zeit, nämlich vor ungefähr 3-4 Wochen, meine liebe Kollegin Sabrina aus meinem Marketingteam mein Handy gekapert hat. Ich habe nämlich gesagt, Leute, ich bin mal für einen Tag raus. Ich muss nach den ganzen Reisen mal einen Tag durchatmen. So. Und Sabrina hatte nichts Besseres zu tun, als quasi über meinen Instagram-Account einmal ihr Gesicht in die Kamera zu halten und hat dann gesagt, der Chef ist heute mal einen Tag raus, aber wenn ihr Bock habt, dann schickt mir doch heute mal alle Fragen, die ihr Raphael schon immer mal stellen wolltet. Ich leite die weiter und Raphael wird die in diesem Moment dann im Podcast beantworten. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt heute Morgen auch wirklich erst die Fragen von Sabrina bekommen habe und ich nehme das jetzt just in time auf. Das heißt, ich habe vor 7 Minuten das allererste Mal eure Fragen gesehen und wir gehen die jetzt mal Schritt für Schritt durch. Ich muss dazu sagen, es sind so viele Fragen reingekommen, dass wir uns aufgrund der kompakten Größe jeder Podcast-Folge ein bisschen darauf beschränkt haben, nicht alle in den Podcast-Modus mit reinzuschmeißen, sondern wir haben so ein paar rausgepickt, beziehungsweise Sabrina hat ein paar rausgepickt. Die habe ich jetzt hier und die gehen wir jetzt mal von vorne bis hinten durch. Die allererste Frage, die hier steht, Raphael, wie bist du auf Muffi gekommen und wer hat den gezeichnet? Also auf Muffi bin ich vor circa, naja, ich glaube 4, 5, vielleicht sogar 6 Jahren gekommen, weil ich damals mein neues Vortragsformat vorbereitet habe, das ich zähle jetzt bis 3. Hab das damals geübt und gemacht und getan und ich brauchte für mein Vortragsformat eine kleine Metapher. Ich brauchte ein Sinnbild für schwierige Veränderungen. Ich brauchte ein Bild für die Stimme in uns, die uns immer bremst, die nie so sagt, komm, wir machen das mal, sondern eher so sagt, ach komm, das ist voll gefährlich, lass mal nicht machen. Also ein Pendant zum inneren Schweinehund. Dann habe ich mir so ein kleines Monster vorgestellt, was so richtig muffelig und grummelig ist und dir quasi aus deiner Magengegend heraus immer sagt, ach nö, komm, lass mal. Wenn du sagst, nächstes Jahr mache ich mehr Sport, dann sagt Muffi, ja, kannst du machen, aber du hast gar keine Schuhe dafür. So, also dafür brauchte ich ein Bild. Und dann habe ich mich hingesetzt und gemalt und gemalt und gemalt und rausgekommen ist was ganz Katastrophales, weil ich nicht malen kann. Und habe dann übers Internet eine Illustratorin gefunden, die mir Muffi gezeichnet hat. Und das ist Daniela Teichmann. Und an dieser Stelle ein riesen dickes Shoutout an Daniela, denn seit 5 Jahren mittlerweile ist sie quasi die einfach krisenfest Illustratorin. Das heißt, alle Bilder von Elterntypen, von Kindertypen, von Muffi, alles, was ihr so an kleinen Sketches seht und sowas, ist alles von Daniela und ich bin so stolz, dass sie quasi auch immer noch Bock hat, mit uns gemeinsame Sachen zu machen. Die nächste Frage kommt von Jonathan und Jonathan hat gefragt, was wird das nächste Einfach-Krisenfest-Projekt? Und die Frage passt ja wunderbar, weil ich kann ein bisschen direkt anschließen. Daniela und ich haben letzte Woche nochmal gezoomt und es wird ein neues Kartenset geben. Es gibt ja schon ein Kartenset von uns, das gibt's beim Persen Verlag, das heißt von Helikoptereltern und Chaoskindern, nee, andersrum, von Chaoskindern bis Helikoptereltern, wo wir dich quasi fit für Elterngespräche machen und herausfordernde Verhaltensweisen. Was es jetzt bald geben wird, ich kann dir noch keinen Zeitraum sagen, aber wir sind dran, ist ein Kartenset, das du als Lehrkraft mit in den Morgenkreis nehmen kannst, in die Arbeit mit Kindern nehmen kannst, dass du gleichzeitig für Elterngespräche, ressourcenorientierte Elterngespräche nutzen kannst, aber auch für euch im Lehrerzimmer, im Teamzimmer, wenn ihr über bestimmte Kinder reden möchtet und dabei ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert arbeiten möchtet. Und das Besondere an diesem neuen Kartenset ist eben, dass wir Muffi, dieses kleine Monster, wer es nicht kennt, geht mal auf einfachkrisenfest.com, dann seht ihr das. dass wir Muffi quasi in Kinder verwandelt haben. Es wird also ein Kinder-Muffi-Kartenset geben. Und in dem Kartenset geht's natürlich ein bisschen auch um Gefühle. Es geht um schwierige Verhaltensweisen. Es geht aber auch um Zustände, wie zum Beispiel unpünktlich oder unkonzentriert. Das ist ja kein Gefühl, das ist ja eher so ein Zustand, ne? Und darum soll es in diesem Kartenset gehen und damit möchten wir deinen pädagogischen Alltag dann noch ein bisschen leichter machen. Genau, also nächstes einfach Krisenfest-Projekt, ein kleines neues Kartenset. Und vielleicht kann ich ja hier schon mal teasern, 2022 und 2023 gab es in Schwerte in der Rohrmeisterei, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Das war ein richtig cooles Abendprogramm mit tollen Rednerinnen und Rednern. Da war Saskia Nichtsial dabei, Johannes Schröder, der Korrekturensohn, Natalia Fistera und ganz, ganz viele andere. Und möglicherweise, also nur möglicherweise, wird es dieses Format in 2027, möglicherweise, habe ich schon möglicherweise gesagt, möglicherweise nochmal geben, aber dann in einem etwas größeren Rahmen. Ja, so vielleicht 2.000, 3.000 Menschen, irgendwie so. So, nächste Frage. Wenn du eine Sache am System Schule sofort ändern könntest, ohne große Vorbereitung, was wäre das? Wow, okay, das ist relativ einfach. Ich glaube, ich würde sofort, wenn ich das könnte, für alle Schulen Hausaufgaben verbieten. Hausaufgaben machen null Sinn, es gibt keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Lernen und Hausaufgaben, raus damit. Und ich bin Krisen- und Konfliktpädagoge, kaum etwas sorgt sowohl in Schule als auch zu Hause für mehr Frust und dementsprechend auch Konflikte wie das Thema Hausaufgaben. Sie machen einfach keinen Sinn, raus damit. Und die Zeit, die du gewinnst, weil du dich nicht mehr um Hausaufgaben kümmern musst, die steckst du bitte in Beziehungsarbeit und dann sind alle happy. So, jetzt muss ich hier mal weiterblättern. Was kommt hier als nächstes? Raphael, kann man dich kennenlernen mit so einem Herzchen-Emoji? Also erstmal vielen Dank für die Frage. Kennenlernen könnt ihr mich alle. Ja? Also wenn wir uns auf öffentlichen Seminaren begegnen, wenn ihr in die Ausbildung kommen wollt, zwinker, zwinker. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann gibt es tatsächlich auch immer mehr Menschen, die mich auf der Straße erkennen. Finde ich total witzig. Ich gewöhne mich auch so langsam an dieses Foto-Ding. Aber wenn ich das mal so interpretiere, wie es gemeint sein könnte, dann würde ich gerne einfach sagen, Kennenlernen ist immer total nett und schön. Ich habe seit 20 Jahren dieselbe Frau an meiner Seite, was ich total toll finde, was ich auch glaube, was nicht mehr selbstverständlich ist, und zwei Kinder und dementsprechend in einem besonderen Rahmen kennenlernen ist dann nicht mehr möglich. Aber danke für die Frage. So, nächste Seite. Oh, spannend. Wie kann ich verunsicherte Eltern stark machen? Ah, bei der Frage bin ich ein bisschen Kinder- und Jugendpsychiatrie geprägt, ne? Da haben wir ja ganz viel mit Angst besetzt. Also Unsicherheit ist ja im Grunde immer so eine Form von Angst, ne? Da haben wir ganz viel mit verängstigten, unsicheren Eltern, aber auch Kindern und Jugendlichen gearbeitet, indem sie erfahren durften, dass wenn wir etwas durchziehen, nichts Schlimmes passiert. Der therapeutische Weg für Angst oder das therapeutische Konzept bei Angst ist ja natürlich begleitet und nie so ad hoc. Du musst ja irgendwann dich der Angst stellen, um zu erleben, dass du nicht stirbst. So, du musst ja, wenn du Angst vor Spinnen hast, irgendwann diese Spinne auf die Hand nehmen, um zu erfahren, dass sie dich nicht umbringt. Also hier in Deutschland, ne? Wenn du Angst vor Höhe hast, dann musst du irgendwann aufs hohe Haus. So, das heißt, wenn ich Eltern stark machen möchte, die verunsichert sind, dann möchte ich ihnen immer ganz viel Mut mitgeben, die aktuelle Situation so schnell es geht und so gut es geht irgendwie auszuhalten. Wenn du Eltern hast, die sich zum Beispiel Sorgen machen, dass das Kind sich unbedingt morgens nochmal verabschieden muss, dass das Kind mit in die Klasse rein muss, dann würde ich den Eltern vorne am Türchen ganz viel Mut machen, dass sie jetzt die Starken sind, die das für ihr Kind mit aushalten. Wenn es Eltern gibt, die Schwierigkeiten haben, ihr Kind mit auf die Klassenfahrt gehen zu lassen oder permanent irgendwelche Anrufe tätigen, um sicherzugehen, dass das und das erledigt ist, immer den Eltern ganz viel Mut machen, dass sie das schon schaffen für ihre Kinder. Und wenn das schwerfällt, dann habe ich so eine Lieblingsfrage aus Kinder- und Jugendpsychiatriezeiten, die ist so ein bisschen aus der Systemik, die heißt, wo ist es Ihnen denn in letzter Zeit gelungen, schon einmal richtig mutig mit Ihrem Kind zu sein? So, ich mag solche Fragen, weil die den Blick auf das lenken, was schon gut funktioniert, das ist positiv konnotiert und du holst die Menschen so ein bisschen aus dieser negativen Gedankenspirale raus. Menschen, die verunsichert sind, sind permanent mit Gedanken beschäftigt, was alles passieren kann. Aber die Frage, was ist ihnen in letzter Zeit mit ihrem Kind gut gelungen oder wo waren sie mit ihrem Kind schon mutig oder wo konnten sie in letzter Zeit schon viele Dinge, die ihnen schwerfallen, aushalten, sorgen immer für einen positiven Blick. Und wenn die dann etwas erzählen und sagen, ja, dann wir waren im Urlaub und mein Kind wollte unbedingt vom Dreier springen im Freibad und es ist mir total schwer gefallen, das auszuhalten, aber ich hab's geschafft, dann kannst du ja daran anknüpfen und sagen, ach, gucken Sie mal, wie toll, wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie das aushalten konnten und ist da vielleicht ein bisschen Ressource drin, dass wir das jetzt hier in diesem Moment auch übertragen können. Also, verunsicherte Eltern stark machen ist, Mut zusprechen, dass sie es für ihre Kinder schaffen und vielleicht einen ressourcenorientierten Blick auf das, was in letzter Zeit vielleicht schon gut gelaufen ist. So, dann habe ich hier eine ganz, ganz spannende Frage. Die heißt nämlich, wer schlägt, geht. Verstehe ich aber wohin? Ich nehme an, die Frage zielt auf das ab, was ich gerne in Vorträgen sage oder auch hier schon mal im Podcast gesagt habe. Ich bin großer Fan vom Konzept, wer schlägt, der geht. Weil ich Gewalt in jeglicher Form für eine No-Go-Area halte. Da wird nicht diskutiert, da wird gehandelt zum Schutz aller Beteiligten und damit inkludiere ich auch immer den Täter, die Täterin in Anführungszeichen, ne? Weil ihr wisst, was mit Täter gemeint ist. Bei allem anderen außer Gewalt bin ich natürlich Fan von natürliche Konsequenzen, pädagogische Konsequenzen, Gespräche führen, Beziehungsarbeit an Platz 1, dann Gespräche mit den Eltern, alles das muss irgendwann kommen. Aber bei Gewalt bin ich sehr, sehr zackig und sage dann sowas wie, wer schlägt, der geht. Damit meine ich übrigens nicht nur, wer schlägt, der geht, sondern eigentlich müsste es genau genommen heißen, wer Gewalt ausübt, geht. Und dann ist natürlich die Frage, wohin? Und mit wohin meine ich nach Hause. Denn bei Gewalt endet dein Erziehungsauftrag, also hier nochmal, ne? Tätowier dir das irgendwo hin. Bei Gewalt endet dein Erziehungsauftrag und es beginnt ein Schutz- und Ordnungsauftrag. Nochmal, tätowier es dir irgendwo hin. Bei Gewalt endet dein Erziehungsauftrag und es beginnt ein Schutz- und Ordnungsauftrag. Der ist sogar gesetzlich verankert. Das Gesetz möchte, dass du nicht mehr redest, sondern dass du handelst an dieser Stelle. Und dann muss das zum Schutze aller Beteiligten an andere Stelle verlagert werden. Und in erster Instanz ist das Beste und Einfachste, was du tun kannst, eine Abholsituation für das Kind schaffen. Und jetzt gibt's natürlich ein paar Menschen, die sagen, ja, aber es ist total schwierig, manchmal erreiche ich die Eltern nicht, manchmal erreiche ich die und dann kommen die oder die kommen auch mal nicht oder wie auch immer. Ja, das weiß ich. Und ich weiß, dass das ein Konzept ist, was in der Realität mehr Arbeit macht, als vielleicht das irgendwie auszuhalten, einen Brief an die Eltern zu geben und sagen, regeln Sie mal. Was vielen Schulen, die das Konzept seit vielen Jahren gut fahren und damit so eingefahren sind, dass es eben keine Arbeit mehr macht, was diesen Schulen hilft, ist eine ganz klare Einteilung, wie gehen wir damit um. Und was ich dir vielleicht als allerersten Impuls mitgeben kann, wenn du dich gerade fragst, wie kriege ich dieses Konzept an meine Schule, in meine pädagogische Einrichtung, fangt an, bei neuen Eltern, die neu zu euch kommen, einen Vertrag aufzusetzen. Manchmal gibt es in Schulen einen Vertrag, der heißt sowieso, ne, wir sind bereit, uns als Eltern an die Regeln zu halten und so weiter und so weiter. Und führt bitte explizit den Punkt auf, wer bei uns an der Schule Gewalt ausübt, muss sofort von den Eltern abgeholt werden, egal in welcher Situation die Eltern sich gerade befinden. Denn das hilft allen Beteiligten, so eine Klarheit auch am Telefon walten zu lassen, dass man immer sagen kann, wissen Sie was, Sie haben sich mit drauf eingelassen, das ist unser Konzept, wir tolerieren Gewalt in keiner Form. Und es gibt natürlich jetzt auch Menschen, die sagen, ja, aber was ist denn, wenn das Kind es jetzt zu Hause schlechter hat als bei uns in der Schule? Was ist denn, wenn wir mit dem Kind, wenn wir dem Kind jetzt mit damit irgendwie überhaupt keinen Gefallen tun, weil das Elternhaus irgendwie katastrophal ist? Leute, ich weiß das. Ich weiß das alles. Und hier kommt eine ganz, ganz bittere Wahrheit. Das Kind muss trotzdem abgeholt werden. Denn dein Kontext ist nicht der Kontext, um das, was da hinten beim Elternhaus schiefläuft, zu verändern. Es muss zurück ins Elternhaus, es muss abgeholt werden, das Kind, damit auch an der Stelle irgendwann, und ich rede hier über einen kleinen Prozentsatz an Eltern, dass da für Eltern auch irgendwann eine Notwendigkeit entsteht, selbstständig irgendwann ins Handeln zu kommen. Es gibt aktuell eine Schule, die begleite ich und mache den unfassbar viel Mut, ein Kind, bei dem sie wirklich ein schlechtes Gefühl haben, permanent abholen zu lassen. Und die Eltern sind ablehnend, die sind dagegen, die kommen manchmal nicht, die kommen manchmal doch, dann sind die stinkwütend. Und ich begleite diese Lehrkräfte darin, das auszuhalten, die Anfeindung auszuhalten, die Klage, die gekommen ist, auszuhalten, einfach weil nichts passieren kann, weil du rechtlich immer safe bist, wenn du jemanden abholen lässt. Und mittlerweile sind die Eltern nicht einsichtig, das wäre falsch, aber die kriegen mittlerweile mit, hey, wir können ja gar nicht mehr arbeiten gehen, weil ich ja permanent mein Kind abholen lasse. Hey, ich habe mittlerweile Verdienstausfälle, weil ich mein Kind abholen lasse. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte niemandem etwas Schlechtes und ich wünsche nie jemandem Verdienstausfälle oder wie auch immer. Was aber wirklich, wirklich wichtig zu verstehen ist, ist, dass diese Eltern einen Veränderungsgrund brauchen. Und wenn wir diesen Grund nicht liefern, wird sich nichts verändern. Das ist eine ganz bittere Wahrheit. Also, um die Frage nochmal, die jetzt ein bisschen ausschweifend und groß war, zu beantworten, wer schlägt, der geht, aber wohin? Nach Hause. Das ist die Antwort. Und ja, natürlich, bevor die Kommentarspalten jetzt geflutet werden, es gibt immer Einzelfallentscheidungen. Es gibt immer Ausnahmesituationen. Es gibt immer Dinge, über die man diskutieren kann. Und gleichzeitig bleibt dein Schutz- und Ordnungsauftrag bei Gewalt immer bestehen, der gesetzlich verankert ist. Du musst handeln zum Schutze aller. So, nächste Seite. Oh, das ist aber nett. Hier steht, keine Frage, aber dein Impulsvortrag letzte Woche bei uns war einfach mega klasse. Steffi hat das gefragt. Und dann sage ich mal, ja, vielen herzlichen Dank. Das freut mich. So, dann kommt jetzt hier eine Frage aus unserer Einfach-Krisenfest-Community. Das sind übrigens alle Menschen, die bei uns in der Ausbildung sind, ne? Wir haben ja ein eigenes kleines Social Media und wir schreiben und chatten und machen ganz, ganz viel und treffen uns und tauschen uns aus. Und aus dieser Community kam jetzt von Sabine eine Frage, nämlich, vermisst du manchmal die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beziehungsweise mit Eltern? Und das kann ich direkt beantworten. Vermisse ich die Arbeit mit Eltern? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nie, nie. Gar nicht! So, richtig überhaupt nicht. Vermisst du die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Ja, beziehungsweise ich bin noch nie in die Situation gekommen, sie zu vermissen, denn manchmal entsteht bei einigen da draußen in Social Media der Eindruck, ich mache jetzt nur noch Lehrkräftefortbildung und das ist mein täglich Brot. So, das ist auch so. Und trotzdem habe ich ja noch ein Privatleben. Also ich bin ja privat zum Beispiel ganz fest verankert in der DLRG und arbeite da am Beckenrand und arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Ich mache immer noch Projekte mit Kindern und Jugendlichen und bin ganz viel unterwegs und Jugendfreizeiten und alles das. Also das ist nicht ganz weit weg. Von daher bin ich noch nie in die Situation gekommen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu vermissen. Und ich habe ja selber zwei eigene Kinder, die machen dann richtig viel Arbeit. Und dadurch, dass ich halt selbstständig bin, habe ich das große Glück, mir meine Arbeitszeit so einteilen zu können, wie ich das brauche und wie das für meine Familie gut ist. Und dann kann ich, glaube ich, behaupten, ich bin manchmal mehr zu Hause als manch andere Eltern und freue mich dann, dass ich da die Arbeit in meine Kinder investieren kann. Ja, die nächste Frage, super. Eileen fragt, du hast eine hohe Professionalität und einen sehr hohen Anspruch an deine berufliche pädagogische Praxis, beziehungsweise was diese berufliche pädagogische Praxis angeht. Kommst du denn mit deinen eigenen Kindern auch mal an Grenzen? Nee, nie. Gar nicht. Ich bin super. So, nächste Frage. Nein, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also, ich bin trotz meines hohen pädagogischen Anspruchs, den ich habe, trotz des Know-hows, was aus unzähligen Fort-, Weiter- und Ausbildungen in mir steckt, bin ich ja ein Mensch wie jeder andere auch. Und ich kann euch sagen, dass spätestens bei meinen eigenen Kindern meine Expertise für den Arsch ist. Ich bin genauso bescheuert wie alle anderen. Ich bin ein genauso guter wie schlechter Vater wie alle anderen da draußen. Ich erzähle ganz gerne in Fortbildungen die Anekdote, dass ich auch mich schon mal dabei erwischt habe, wie ich zu meiner Tochter sage, ich zähle jetzt bis drei. So, und ich weiß ja genau, wie das weitergeht. Wenn ich will, dass meine Kinder aufräumen, dann rutscht mir auch der Satz raus. Wenn hier nicht gleich aufgeräumt ist, dann komme ich mit dem blauen Sack. Obwohl ich weiß, dass das absolut bescheuert ist. Ich weiß, dass man nicht droht. Ich weiß, dass wir nicht werten sollen. Aber bei eigenen Kindern ist das was anderes. Ich möchte behaupten, dass ich es gut mache. So, dass ich den Spagat gut hinkriege, dass ich vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle eher die Handbremse gezogen bekomme oder vielleicht mich, was ich gut schaffe, ist, glaube ich, wenn ich mal falsch lag bei meinen eigenen Kindern, mich dann abends, wenn ich sie ins Bett bringe, da hinzusetzen und zu sagen, hey, pass mal auf, guck mal da hinten an der Situation, wo, also guck mal vorhin in der Situation, wo ich so wütend war und ich das und das gesagt habe, da möchte ich nochmal sagen, das tut mir unglaublich leid. Und ich möchte das besser machen in Zukunft und möchte da um Entschuldigung bitten an der Stelle. So, das ist mir wichtig. Das kriege ich aber, glaube ich, auch ganz gut hin. Also, um die Frage zu beantworten, nee, ich bin genauso blöd wie alle anderen auch. So, ich blätter mal weiter. Wie viele Fragen haben wir denn noch? 3 noch. Okay. Ach, guck mal, die ist von Annette aus meinem Team. Annette Venus, liebe Grüße, Shoutout hier an dieser Stelle, eine ganz tolle Frau. Falls ihr schon mal ein Angebot von uns bekommen habt, das hat Annette geschrieben. Annette schreibt, was weckt den Cholero-Muffi in dir? Kurz zur Erklärung, der Cholero-Muffi ist dieses kleine Muffi-Tierchen, von dem ich eingangs erzählt hatte, nur in der richtig wütenden Version. Also der kommt zum Vorschein, wenn irgendwas anders läuft als gedacht, wenn wir so richtig gekickt werden, wenn wir, wie man so schön sagt heutzutage, getriggert werden. Und ich kann jetzt ziemlich genau sagen, was mich kickt. Menschen, die wirklich unpädagogisch arbeiten und das nicht reflektiert bekommen oder die unpädagogisches Arbeiten rechtfertigen mit, das haben wir schon immer so gemacht. Oh, was mich auch manchmal hier so, das ist eine ganz kleine persönliche Geschichte, ne? Was mich auch manchmal hart kickt, sind Menschen, die keine Transferleistung hinkriegen. Oh, finde ich das schlimm. Heieiei, finde ich das schlimm. Ich erkläre euch ganz kurz, was ich damit meine. Also, stell dir mal vor, ich erzähle in einem Seminar, wie ein bestimmter Lösungsweg aussehen könnte. Ich erzähle zum Beispiel, pass auf, Konsequenzen sind dann richtig sinnvoll und pädagogisch wertvoll, wenn sie zeitnah erfolgen, wenn sie einen logischen Zusammenhang haben, wenn sie zu emotionalen Nachfühlen führen, wenn sie eine Wiedergutmachung sind. Das heißt, wenn zum Beispiel hier mal als abstrakte Idee, wenn dir jemand im Unterricht Zeit klaut, dann sorg dafür, dass die Zeit wieder gut gemacht wird. Und wenn mir dann jemand gegenüber sitzt und sagt, ja, aber ich habe ja was ganz anderes, der trinkt ja aus der Trinkflasche, wo ich immer denke, Mensch, 4 Sekunden Gehirn anstrengen, weil es ändert ja nichts an der Mechanik, es ändert ja nichts an den Kriterien. Du musst jetzt in der Lage sein, aus meinem Beispiel die Transferleistung in dein Beispiel hinzukriegen. Und wenn ich da Menschen in meinem Seminar sitzen habe, die das nicht hinkriegen, das macht mich manchmal fuchsig, weil ich denke, das hat was mit Intelligenz zu tun. Das hat wirklich, guck mal, jetzt rede ich mich richtig in Rage. Das hat was mit Intelligenz zu tun, ob ich in der Lage bin, aus einem Beispiel einen Übertrag in ein anderes Beispiel zu machen. Und wer das nicht hinkriegt, meine Güte, da kann man dran arbeiten. So. Ah, Annette, danke für die Frage. Hast du voll ins Schwarze getroffen, das macht mich wirklich wahnsinnig. So, tief durchatmen, Raphael, tief durchatmen, Wusa. So. Vorletzte Frage, die ist hier. Wird es bald ein Kinderkompetenztraining mit Muffi geben? Nee. Also es wird auf gar keinen Fall irgendwelche Kindertrainings geben. Ich habe ja irgendwann schon mal erzählt, ich glaube ganz am Anfang dieser Podcast-Reise vor 4 Jahren, warum ich keine Kindertrainings gebe. Nicht, weil ich Kindertrainings doof finde. Der Eindruck ist damals bei einigen entstanden, weil sie keine Transferleistung hingekriegt haben. Also bei einigen ist der Eindruck entstanden, ich finde Kindertrainings doof. Das stimmt gar nicht. Ich finde die eigentlich per se total cool. Ich habe auch selber mal damit angefangen. Ich gebe sie nur nicht mehr, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich Kindern eine richtig coole Zeit machen kann, wenn aber Pädagoginnen und Pädagogen nicht mitlernen und bereit sind, das weiterzuführen, was ich mit den Kindern mache, dann hatte diese Woche für die Kinder keinen Nachhall. Deswegen habe ich mich irgendwann mal dazu entschlossen, keine Kindertrainings zu geben, sondern Pädagoginnen und Pädagogen fit zu machen für ihren pädagogischen Alltag. Und um da die Frage zu beantworten, nein, es wird keine Kinderkompetenztrainings mit Muffi geben, die ich oder wir in unserem Team halten. Was es aber geben wird, ist dieses Kartenset, von dem ich gerade erzählt habe. Und mit diesem Kartenset wirst du in der Lage sein, selbst mit den Kindern zu arbeiten. Denn dann bist du viel, viel wertvoller. Wir müssten erst Beziehungen aufbauen zu den Kindern. Du hast sie schon im besten Fall und wirst viel, viel schnellere Ergebnisse hinkriegen. Und die letzte Frage. Gehst du 2026 oder 2027 nochmal auf Kinotour? Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war 2024 und 2025 in insgesamt, ich glaube, 10 Kinos, Deutschland, Österreich, Schweiz. und habe da eine Fortbildung gehalten, so ein bisschen Edutainment-Style. Und jetzt ist die Frage, ob ich das nochmal mache. Die Antwort ist nein. Ich gehe nicht mehr auf Kinotour. Was ich hingegen aber tue, ist, ich gehe auf eine andere Tour. Also im Prinzip mache ich das schon. Die Antwort ist also doch irgendwie ja. Nur nicht in Kinosälen. Es wird eine andere Tour von mir geben. Das werden so 90-Minuten-Programme sein. Und ich dachte, ich versuche mich mal so ein bisschen wie, ne, wie ein Comedian, so ein bisschen durch Deutschland zu reisen, kleine Clubs zu machen, aber halt keine Comedy-Show, sondern eher Edutainment. Und das mache ich 2027. Es werden insgesamt 17 Termine. Wie die Show heißen wird, weiß ich noch nicht. Was alles dann vorkommt, weiß ich noch nicht. Wo das stattfinden wird, weiß ich noch nicht. Dass es stattfinden wird, das weiß ich. So, also freue ich mich drauf. So, liebe Leute, ich hoffe, das war eine spannende und andere Ich-eskaliere-gleich-Folge mal für euch. Ich hoffe, ihr kriegt einen tollen Einblick in all das, was hier gerade passiert. Wenn ihr Bock habt, es gibt zum jetzigen Stand der Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik noch 2 freie Plätze für die Anmeldung zum Erstgespräch. Wir konnten intern durch Verschieben nochmal ein paar Plätze freimachen. Wenn du aber Lust hast, an der Ausbildung teilzunehmen, jetzt im Juni, dann ist heute, jetzt der Moment, in dem du das hörst, der Moment, an dem du dich an den PC setzt, das Formular ausfüllst, damit wir beide noch miteinander telefonieren können. Dann freue ich mich darauf, auf alles das, was kommt. Habt eine gute Zeit, lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von mir. Bis denne.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.